Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolph.
So, da bin ich mal wieder. Gleich vorweg gesagt, diesen Audiocast, den Sie, Moment muss ich rechnen, am 16. März hören können oder ab 16. März, nehme ich heute am 3. März auf, weil ich anschließend ein paar Tage unterwegs bin und wollte das Ding vorher fertig machen. Also, wenn sich irgendetwas aktuell geändert hat, bitte dran denken. Das ist über 2 Wochen alt. Gut, jetzt fangen wir gleich mal an. Bevor wir mit den eigentlichen Themen anfangen, möchte ich mal sagen, GLS, dieser Paketdienst, ist nach meinem Empfinden das verlogenste Unternehmen in dieser Branche, mit dem ich jemals was zu tun hatte. Warum, will ich Ihnen auch sagen. Es ist schon mehrmals passiert, dass Pakete angeblich zugestellt wurden, vor die Tür geworfen wurden, weggekommen sind und so weiter. Die haben sich immer rausgelogen. Jetzt ist Folgendes passiert. Am 14.02. wurde etwas aus Naila, aus Deutschland, an mich abgeschickt. Das war am 15.02. in Feuchtwangen und am 17.02. in Polch, 6:28 Uhr. Und das wurde dann um 11.13 Uhr zugestellt, erfolgreich. Gleichzeitig habe ich in Italien San Giuliano Milanese am 13.02. etwas bestellt, das ist dann durch Italien gewandert, war am 14.02., also ebenfalls, in Feuchtwangen und am 17.02. ebenfalls in Polch, und zwar 6.56 Uhr. Und das andere Paket, was zugestellt wurde, das war um 6.28 Uhr in Polch. So, dieses zweite Paket aus Italien, das wurde dann gemeldet, dass es um 9.58 Uhr versucht wurde, bei mir zuzustellen, aber Empfänger war nicht antreffbar. Und um 10.36 Uhr wurde es im Paketshop eingeliefert. Also, ich bin den ganzen Tag da gewesen, ich habe auf Ware gewartet, habe auf die Lieferung gewartet, die Klingel funktioniert und was weiß ich nicht alles. Außerdem halte ich es für vollkommen unwahrscheinlich, dass die 2 Fahrzeuge schicken. Das heißt also, dass eins um 9.58 Uhr bei mir war und mich nicht angetroffen hat und das zweite um 11.13 Uhr bei mir war. Habe ich noch niemals gesehen, dass da 2 Lieferfahrzeuge von denen unterwegs sind. Es ist also wohl Methode, bestimmte Sachen auszusortieren und sie in einen Paketshop zu bringen und nicht zuzustellen. Und hinterher frech zu lügen und zu behaupten, wir haben den Besitzer nicht angetroffen. Das ist falsch. Das ist eine vorsätzliche, freche, dumme Lüge. Leider habe ich es bei GLS öfter so gesehen. Ich werde zukünftig versuchen, bei Bestellungen darauf hinzuwirken, dass nichts mehr mit GLS geliefert wird an mich, möglicherweise sogar auf einen anderen Händler ausweichen. Denn diese verlogene Art und Weise und zynische Art und Weise, mit Kunden umzugehen, die akzeptiere ich einfach nicht. Aber jetzt fangen wir einfach mal an. Offensichtlich hat der Beitrag zu dem Coronavirus doch einige Leute sehr interessiert. Ich habe eine ganze Menge Rückmeldungen dazu bekommen. Ich möchte noch einmal darauf eingehen, weil mittlerweile sind ja einige Sachen klar geworden. Diese, ja, das mehr oder weniger dumme Abwiegeln von der Politik, so nach dem Motto, wird ja nicht so schlimm, regt euch nicht auf, ist ja nur ein schwachsinniger, ebenfalls eine Lüge gewesen, es sei denn, die Politiker sind wirklich so dumm, dass sie es nicht besser gewusst hätten. Also, die Grippewelle, die normale Grippewelle in diesem Jahr, da ist der Höhepunkt wohl überschritten, so wie es aussieht. Wir haben Ende Februar 98.500 Infizierte gehabt und 161 Todesfälle durch diese Grippewelle oder infolge dieser Grippewelle. 85% der Todesfälle waren älter als 60 oder hatten Vorerkrankungen. Also Das ist schon eine Nummer, 161 Todesfälle und knapp 100.000 Infizierte. Wobei im Winter 17/18 hatten wir fast 25.000 Todesfälle. Nur um das nochmal in Erinnerung zu rufen. So, und diese als Corona-Grippe oder Infektion bezeichnete neue Grippe, da haben wir heute, ich habe gerade nochmal nachgesehen, 157 Fälle in Deutschland, Infizierte, keine Todesfälle, etwas über 200 in Frankreich und über 2000 in Italien. Dänemark 5 waren es heute früh. Schweden habe ich nicht geguckt, aber da waren es gestern 7 und Norwegen waren es, glaube ich, 8. Also viele Länder sind betroffen. Kommen wir mal auf die Situation zurück. Also, es wird sich weiter ausbreiten. Da lässt sich überhaupt nichts daran ändern, denn wir können für Viren keine Grenzen oder Mauern aufbauen. So, und Menschen, nun, die kommunizieren miteinander. Aber so langsam kommt ja in das Bewusstsein, dass wir uns nicht mehr die Hände schütteln sollen, nicht mehr unbedingt alle Leute abknutschen sollen und möglichst Abstand halten und dass wir Versammlungen von, also Wartezimmer beim Arzt ist ja ganz schlimm, wo alle husten und niesen und da sind dann auch einige dabei, einige Bevölkerungsgruppen, die das so freizügig verteilen und kein Taschentuch verwenden oder in die Armbeuge oder so. Diese Bazillen- und Virenbunker, das sind also die besten Verteiler überhaupt, die wir haben. Aber auch Kino oder ähnliches, überall da, wo Menschenansammlungen sind, wo Menschen eng zusammen sind, da werden diese Viren übertragen. So, also solche Sachen sollten wir möglichst meiden. Aber wir können nicht hundertprozentig sicher sein, nicht irgendwann irgendwo doch angesteckt zu werden. Einmal können diese Viren auch überleben, wenn sie auf toten Gegenständen sind, also Türklinken, Aufzugknöpfe, was weiß ich was. Also alles das, was wir immer anfassen, ohne darüber nachzudenken. Also einen Aufzugknopf kann man natürlich auch mit dem Knöchel drücken und eine Türklinke eventuell mit dem Ellenbogen oder wie auch immer. Das kann man schon machen. Wird wahrscheinlich in den meisten aller Fälle nicht notwendig sein. Aber gerade dann, wenn es einen erwischt hat, kann man sagen, hätte ich doch. Vielleicht wäre es nicht passiert. Das muss aber jeder für sich selbst entscheiden, für sein Leben sein. Richtig ist, unsere 157, die ich heute am 3. März eben vom Robert-Koch-Institut gelesen habe, dabei bleibt es nicht. Ich gehe davon aus, dass, nun sagen wir mal grob geschätzt, mindestens die Hälfte aller Deutschen in den nächsten Monaten infiziert werden. Ich gehe davon aus, dass natürlich auch Todesfälle dann in Deutschland verursacht durch diesen Virus die Folge sind. Aber ich habe ja eben die Zahlen gesagt. Andere Grippefälle oder Wintergrippen oder wie auch immer das mal, eine Grippe ist ja eigentlich was anderes. Na gut, also andere Erkrankungen haben ja viel, viel mehr Todesfälle zur Folge gehabt. Und deswegen müssen wir nicht unbedingt jetzt in Panik verfallen. Wenn wir unser Verhalten ändern, etwas bewusster leben, nicht mehr so eng an andere Menschen herangehen, dann ist die Gefahr etwas reduziert. Aber dieses Virus wird sich verbreiten. So wie wir alle Träger von Grippeviren sind, kann man hier nichts daran ändern. Was müssen wir tun oder erwarten? Nun, wenn das Frühjahr kommt, wenn der Sommer kommt, wenn es wärmer wird, wenn es trockener wird, dann werden auch die Infektionsfälle zurückgehen. Wir müssen im Grunde genommen Zeit gewinnen. Warum? Es gibt noch keinen Impfstoff. Kommen wir gleich nochmal drauf. Es gibt wohl eine Firma, die behauptet, sie hätte einen fertiggestellt. Aber es gibt noch keinen Impfstoff. Und seriöse Quellen gehen davon aus, Ende dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres könnte ein Impfstoff fertig sein. Wenn der dann fertig ist, dann wird dieser Coronavirus eingeordnet in diese ganzen Grippeerreger, die jedes Jahr zum Jahreswechsel wieder Auferstehung feiern. Und dann werden wir ihn tragen, aber er wird uns nichts mehr, den meisten jedenfalls, nichts mehr tun können. Wir werden also auf alle Zeit mit diesem Scheiß leben müssen. Nur, man muss es eben einordnen. Wir müssen eine Zeit überbrücken. Der Sommer hilft uns dabei, weniger Infektionen zu haben. Die Verbreitung geht dennoch weiter. Aber die schweren Fälle werden auch über den Sommer zurückgehen. So, wir können nichts machen. Vorsichtig sein, jetzt in der Übergangszeit bis zum Sommer sehr vorsichtig sein und hoffen, dass wir irgendwann im Herbst vielleicht schon oder im Winter einen Impfstoff haben. Hatte ich eben schon etwas gesagt, und zwar wird im Moment ein Impfstoff an Tieren getestet. In Houston ist eine Firma, ein amerikanisches Gentech-Unternehmen, die heißen Grefix Inc., also Gustav Richard Emil Friedrich Friedrich Emil Xantippe und dann Inc. INC. Punkt. Was weiß ich was. Die haben gemeldet, sie hätten einen Impfstoff gegen das Coronavirus, wird so genannt, heißt eigentlich anders. Ihre Wissenschaftler hätten den Impfstoff fertiggestellt. Der Impfstoff, der muss jetzt allerdings von der US-Regierung, FDA, der Behörde, erst noch überprüft und genehmigt werden. Und dann will man weitersuchen. Die am meisten betroffenen Länder sollen dann als erstes an einem großen Versuch teilnehmen. Erstmal Tierversuche und dann Menschenversuche. Hört sich ja schlimm an. Die haben also das Bindungsprotein in diesem Virus entschlüsselt und haben dann, na, das wird eigentlich zu kompliziert, einen Impfstoff herstellen können, der an den ersten Tieren, die man vorsätzlich infiziert hatte, getestet wurde und dort gezeigt hat, dass dieser Virus tatsächlich dann zerstört worden ist durch diesen Impfstoff. Also, ob es stimmt, ich weiß es nicht. Ich kann es ja auch nicht nachprüfen. Die sagen selbst, dass dieser Impfstoff skalierbar ist. Das heißt also, dass man eine riesige Menge an Dosen herstellen kann, die man dann verteilt. Haben wir mal die Hoffnung, dass es so ist. Es gibt auch in anderen Bereichen, auch in China zum Beispiel, Meldungen, dass man mittlerweile einen Impfstoff gefunden hat, der wirksam wäre gegen zur Bekämpfung dieser Epidemie, die es ja mittlerweile ist. Aber müssen wir sehen, es wird daran gearbeitet. Umso mehr Aufmerksamkeit dieses Virus bekommt, umso mehr wird natürlich da Forschungskapazität hineingesteckt und möglicherweise auch Geld, auch von Regierungen. Wir müssen nur abwarten. Also wie gesagt, keine Panik, aber Vorsicht. Einfach ein bisschen Abstand halten. Nicht auf jede Messe gehen. Es werden ja mittlerweile genug abgesagt. Muss man eigentlich in den Firmen jeden Tag da eine Stunde zusammenhocken und zusammenklucken und alles durchkauen, was gewesen ist, in einem Raum eingesperrt, nebeneinander. Diese ganzen Meetings, ich fand die sowieso immer irgendwie scheiße. Die meisten waren einfach nur langweilig. Man kann Informationen auch strukturiert anderen zur Verfügung stellen, die dann auch selbst auswählen können, was ist. Das ist wesentlich effizienter. Und die ganze Reisegeschichte, irgendwie, dass man dann aus Deutschland irgendwo zusammenkommt, ja gut, das hat irgendwo natürlich immer noch so einen Reiz, wenn Menschen sich persönlich treffen. Was anderes als zu telefonieren und Videokonferenzen. Aber man sollte mal überlegen, was man der Umwelt damit antut mit diesen blöden Reisen. Und man sollte überlegen, was man den Menschen damit antut und welche schöne Möglichkeit diese Viren damit haben, sich weiter zu verbreiten. Bitte, keine Angst, normale Vorsicht, Hände waschen, wie ich beim letzten Mal schon gesagt habe, mindestens 20 Sekunden, auch zwischen den Fingern, an den Fingerwurzeln, kräftig rubbeln und das jedes Mal, wenn man irgendwo irgendetwas angetatscht hat. Und Es ist bestimmt keine schlechte Idee, ein Desinfektionsspray, was geeignet ist, sollte man mit dem Apotheker absprechen, aber im Moment gibt es wohl keine mehr, im Auto zu haben und sich jedes Mal, wenn man irgendwo gewesen ist, bei irgendeinem Vier-Buchstaben-Laden oder sonst was, bevor man einsteigt, erstmal desinfizieren und vielleicht auch im Auto die Sachen, die man angegriffen hat, Türgriff und Lenkrad und sowas, einfach mal mit diesen noch feuchten, desinfizierten Fingern ein bisschen drüber reiben, damit man den Viren nicht die Möglichkeit bietet, sich irgendwo festzuhalten, um sie dann später wieder aufzunehmen. Gut, soll es jetzt gewesen sein. Also, wir kommen nicht drum rum. Das Ding ist da, das Ding bleibt, das Ding wird sich weiter verbreiten. Wir werden irgendwann einen Impfstoff haben und dann wird das genauso bedeutungslos werden. Also nicht bedeutungslos im Sinne von verschwinden aus unserem Bewusstsein, aber so bedeutungslos wie alle anderen Viren, die zum Jahresende immer erwachen und uns das Leben versuchen schwer zu machen. Eine Impfung wird dann aber unausweichlich sein für die allermeisten Menschen. Und wer der Meinung ist, er ist mutig, der muss das Risiko auch auf sich nehmen, wenn er nicht geimpft werden will, dass er vielleicht doch irgendwann mal von diesen kleinen, unsichtbaren, für unsere Augen jedenfalls, Viren den Garaus gemacht bekommt. Am 18. Februar ist die nächste Ladung Starlink-Satelliten in den Orbit geschickt worden. Es gab ein paar Probleme, einmal schlechtes Wetter, einmal technische Probleme. Starlink, vielleicht haben Sie noch gar nicht davon gehört, SpaceX, das ist also dieses Unternehmen, welches Elon Musk gehört, also diesen Tesla-Menschen, der ab und zu bekifft im Fernsehen ist, der hat einen Plan, und zwar will der ab Mitte dieses Jahres Internet per Satellit weltweit verfügbar machen. Und jetzt haben sie wieder einen Haufen Satelliten hochgeschickt. Wie viele es waren, weiß ich gar nicht. Also ein paar 10 wohl. Die sind mit der Falcon 9, also von SpaceX, seiner eigenen Rakete, hochgeschickt worden und werden jetzt im Orbit positioniert. Also, er sagt, er braucht mindestens 500 Satelliten, um dieses so Starlink genannte Projekt starten zu können. Und er hat also jetzt nach dem letzten Start 300 im Orbit und in der Endausbaustufe will er 12.000 bis 42.000 Satelliten oben haben. Und umso mehr Satelliten verfügbar sind, umso größer ist die Bandbreite für jeden einzelnen Teilnehmer. Also bis Sommer diesen Jahres sollen die 500, die er zum Start von seinem Starlink-Projekt benötigt, im Orbit sein. Und ob jetzt nun wirklich 42.000 da hochkommen, das wird sich dann zeigen, wie der Bedarf ist und wie es angenommen wird. Noch ist nicht klar, wie man daran teilnehmen kann und wie teuer es wird. In den USA gibt es Leute, die jetzt schon 80 US-Dollar pro Monat zahlen, obwohl sie im Grunde noch gar nichts dafür bekommen, aber die sind eben da früh eingestiegen und die wollen auch früh dabei sein. Und wenn es dann losgeht, werden die auch die Ersten sein, die profitieren können von diesem Starlink. Ich meine, die Idee ist natürlich super, wenn man sich vorstellt, man hätte da 42.000 Satelliten, die da um die Erde flitzen und die ein Handover machen. Das heißt also, wenn der eine irgendwie schlechter wird für mich zu empfangen, für die Kommunikation, übernehmen irgendein anderer. Irgendeiner ist immer da. So, und dann hätten wir eine Möglichkeit, dass wir vielleicht, und dabei geht es ja um mobil, denn zu Hause haben wir schlechte Satellitenempfang irgendwo im Bastelkeller oder so, dass wir dann unterwegs jederzeit mit einer hohen Bandbreite im Internet agieren können. Also Die Idee ist super und verrückt genug ist ja Elon Musk dafür. Und wenn man sich überlegt, bei aller Kritik, aber was er doch geschaffen hat mit seinen Elektrofahrzeugen, dass er anderen nach offiziellen Einschätzungen wirklich um Jahre voraus ist. Irgendjemand, ich weiß nicht mehr, wer es war, die haben letztens wieder so einen Tesla 3 gekauft und total zerlegt und technisch beurteilt. Und die sagen, der ist Mercedes und BMW um mindestens 6 Jahre technologisch im Voraus. Gut, ist ja auch kein großes Problem, die haben das ja verschlafen. Die haben ja im Grunde genommen diese Elektrifizierung der Fahrzeuge bewusst verzögert. Ich kann mich noch erinnern, wie der Zetsche und wer war es noch? Noch zwei andere, wie so ein Dreigestirn zur Kanzlerin marschiert sind und gesagt haben, für die Elektrifizierung brauchen sie Geld. Die haben zwar damals noch Milliarden und Abermilliarden verdient, aber erstmal wollten sie jetzt Geld haben, um irgendwas machen zu können. So, und heute sind sie fast im Arsch. Sagen wir mal ganz ehrlich. Dieser Coronavirus, der hat ja nicht nur Einfluss auf uns Menschen, sondern auf die globalisierte Wirtschaft insgesamt. Und wenn man sieht, wie der Autoverkauf in China eingebrochen ist, ganz normal, und wie viele Firmen in Deutschland und weltweit Probleme haben, weil sie aus China nicht mehr die Teile bekommen, die sie benötigen. Es sind einmal im medizinischen Bereich Tabletten und Wirkstoffe und sowas, die im Moment nicht mehr kommen. Sogar Apple hat mit dem iPhone Probleme und will da den Start der neuen Versionen verschieben, weil sie nicht genügend Teile dafür bekommen. Also die gegenseitige Abhängigkeit, das ist der Nachteil der Globalisierung, wenn ein großer Mitspieler ausfällt, wie China zum Beispiel, dann wird es auf der ganzen Welt eng. Und wir können unsere Autos als exportabhängige Nation natürlich auch nicht mehr so verkaufen, wie das war. Einmal können wir kaum neue bauen. VW hat jetzt auch schon den Golf 8 verschoben, ich glaube, 3 Monate. Und zum anderen können wir nicht nur die bauen, sondern wir können sie auch nicht mehr verkaufen in die Länder. Denn selbst in Ländern wie Italien, die haben im Moment andere Probleme, die haben sowieso Probleme. Aber mit 2000 Infizierten, da denkt keiner darüber nach, soll ich mir jetzt ein neues Auto bestellen oder nicht. Sondern da denkt man darüber nach, wie geht es denn weiter? Was passiert? Was muss ich tun? Wie kann ich mich vorbereiten? Wie kann ich meine Familie schützen und helfen? Aber wir werden es sehen. Gut, also 42.000 Satelliten als Endziel ist viel. 500 sollen bis Mitte des Jahres oben sein. Und dann sehen wir mal, ob das alles so funktioniert oder was dann weiter passiert. So, jetzt ist es passiert. Diese GPay genannte Zahlungsmethode mittels des Mobiltelefons hat jetzt doch die ersten Scharten bekommen. In den USA sind einige Fälle aufgetaucht, dass Kunden gesagt haben, mir ist von meinem Konto Geld abgebucht worden für Einkäufe, die ich niemals getätigt habe. Und das war erstmal etwas dubios, aber bei näherem Hinsehen wurde schnell klar, dass PayPal schon seit über einem Jahr wusste, dass es eine gravierende Sicherheitslücke gab. Sie wurden auch von Sicherheitsfachleuten wiederholt darauf hingewiesen, aber haben nicht darauf reagiert. Jetzt ist es offenbar Kriminellen gelungen, die Informationen zu nutzen, um an das Geld anderer Leute zu kommen. Diese unerklärlichen Abbuchungen, das ist eigentlich relativ einfach, weil es wird auf das eigene Mobiltelefon eine virtuelle Kreditkarte installiert, generiert und mit der geht man dann eben einkaufen. So, und diese virtuelle Kreditkarte, die kann man per NFC auslesen, quasi kopieren und sich dann auf das eigene Mobiltelefon bringen. Und dann kann man damit einkaufen gehen, so wie mit dem anderen. Wenn ich eine Kopie habe, habe ich eine Kopie. diese Geschichte an sich ist ja nun sehr interessant und auch wird von vielen, vor allen Dingen habe ich gesehen, jungen Leuten genutzt, die eben das Telefon auf den Cardreader halten und damit ist die Sache im Grunde erledigt. Aber PayPal prüft bei Zahlungsvorgängen weder den Namen noch die CVC-Prüfnummer der virtuellen Kreditkarte. So, damit konnte man also dann nachweisen, dass man eine Kopie verwenden kann, ohne weitere Probleme und damit beliebig einkaufen konnte. Gut, mittlerweile hat PayPal den Geschädigten ihre unberechtigten Abbuchungen zurückerstattet. Ich weiß nicht, inwieweit sie da prüfen, ob tatsächlich diese Abbuchung unberechtigt war und was man nachweisen muss, aber das ist nun mal so. Es gibt also wohl 170 Millionen mögliche Kombinationen von Kreditkartennummern und Ablaufdatum. Und ich glaube, 17 verschiedene Ablaufdaten gibt es. Und die sollten und könnten eigentlich genutzt werden, aber das wurde eben nicht gemacht. Am Anfang hat PayPal gesagt, nee, geht nicht, haben wir nicht, machen wir nicht, da habt ihr selbst eingekauft und so. Mittlerweile haben sie wohl gesehen, dass sie, ich glaube am 25. Februar wurde es dann veröffentlicht, dass sie tatsächlich hier tätig werden müssen, weil sie selbst einen Fehler gemacht haben. Diese Möglichkeit mit dem eigenen Mobiltelefon mit einer virtuellen Kreditkarte zu bezahlen, wird angeboten von verschiedenen Banken. Hier ist einmal BOON, B-O-O-N, Comdirect, Commerzbank, N26, BW Bank, Baden-Württembergische Bank ist das, LBBW, WIMP, V-I-M-P und Revolut. Bei denen ist es mittlerweile möglich. Ich weiß nicht, ich glaube, die DKB hat es wohl mittlerweile auch, habe ich mal gesehen. Jetzt muss man überlegen, was passiert. Also PayPal muss nachbessern. Es wird wohl Updates geben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jemand meine virtuelle, ich habe ja gar keine, Kreditkarte von meinem Telefon kopiert, ist natürlich sehr gering, muss man auch sehen. Der muss ja bei mir nah rankommen. Wenn ich meine Karte in der Sitzfleischtasche habe, dann muss er mir quasi am Hinterteil fast rumfummeln, fast reinkriechen, um irgendwas zu bekommen. Also die Möglichkeit muss da sein. Wenn man da ein bisschen aufpasst und diesen Coronavirus-Effekt ausnutzt, also immer ein bisschen Abstand zum anderen hat, dann sollte da nichts passieren können. Vielleicht sollte man nochmal über einen anderen Aspekt nachdenken. Ich meine, wenn ich jetzt nur mein Telefon dabei habe und keine Kreditkarte mehr und kein Portemonnaie mehr, das ist natürlich eine schöne Sache. Und das Mobiltelefon wird ja immer mehr zum Universalgerät für alles. Das wissen wir alle. Wir können damit nahezu alles machen. Aber was passiert denn, wenn mein Akku leer ist? Dann stehe ich da und kann gar nichts mehr. Dann kann ich nicht mehr sagen, hier, Geld nicht mehr bezahlen, nicht mehr, ich weiß, kann mich nicht mehr orientieren, ich habe keine Navigation mehr, ich kann nicht mehr anrufen, kann also nicht mal um Hilfe rufen. Also wir machen uns natürlich von einer Technologie abhängig, das ist unglaublich. Oder wie letztens wieder passiert ist, da fallen eben Telefonnetze aus über mehrere Stunden. Dann stehen wir da irgendwo und können nicht mehr bezahlen. Ob es schon so weit ist, dass wir uns generell darauf verlassen können, dass die Verfügbarkeit unseres Endgerätes in seiner vollen Funktionalität auch mit einem so hohen Wahrscheinlichkeitsgrad zur Zeit gegeben ist, dass wir einfach sagen können, ich lasse alles andere zu Hause, ich mache mein Auto damit auf, ich mache meine Haustür damit auf, ich bezahle damit, ich navigiere damit, ich telefoniere damit, soll ja auch noch vorkommen und was weiß ich auch immer. Also Technik kann nie 100% sicher sein. Und umso komplexer sie ist, umso mehr Möglichkeiten hat sie, uns einen Streich zu spielen. Wir sollten das immer im Hinterkopf haben, wenn wir uns auf so etwas verlassen. Es könnte sein, irgendwann sind wir dann verlassen, zumindest für eine bestimmte Zeit. So, in der letzten Zeit kommen immer mal wieder so Anfragen, wie denn das mit meinem, wie heißt dieses Ding da, irgend so ein YouTube-Preis ist. Gut, wir haben jetzt 100.000 Abonnenten oder 104.000 oder irgend so etwas. Und ab 100.000 gibt es dann, weiß ich, einen Pappkarton und irgendeinem, was weiß ich. Also, mal ganz ehrlich, irgendwelche Preise und Auszeichnungen, das ist nicht so mein Ding. Oft genug wurde ich angefragt, dass ich irgendwo irgendwas machen sollte und würde dann da einen Ehrenpreis für was weiß ich was bekommen. Nee, das bringt nicht. Natürlich, wenn ich von YouTube irgend so eine Urkunde oder was weiß ich was, die haben, glaube ich, so einen silbernen Startbutton oder etwas. Ich glaube zwar nicht, dass er aus Silber ist, denn dann wäre ja was wert. Wenn ich das bekäme, okay, würde ich natürlich an die Wand hängen im Studio und auch mal zeigen. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, muss ich, wenn ich sehe, dass ich 100.000 Abonnenten erreicht habe, erstmal mich an YouTube wenden, muss einen Antrag stellen, muss irgendwelchen Krempelkram ausfüllen, muss das da hinschicken und da wird von denen bewertet, ob ich diesen 100.000er Preis auch bekomme. Mal ganz ehrlich, entweder bei 100.000 gibt es das und da will ich nicht als Bittsteller irgendwo hingehen, so nach dem Motto, bitte, bitte zeichnen mich aus, mit irgendetwas, was für nichts Nutze ist. Ich bekomme da weder mehr Werbeeinnahmen, noch bekomme ich monatlich eine Zusatzrente, sondern einfach nur für die Ehre. Entschuldigung, für die Ehre kann ich mir nichts kaufen. Ist nicht mein Ding. Entweder die machen das so, schicken mir das Ding und sagen, hier, du bist der Gute, du hast innerhalb von der und der Zeit 100.000 Abonnenten erreicht, aber dann müsste es ja eigentlich an die Abonnenten gehen. Oder sie lassen es und dann ist es auch gut. Ich weiß ja, wie viele Abonnenten ich habe. Und jeder kann es ja sehen. Also, ihr braucht nicht mehr nachzufragen. Ich habe noch nichts von denen bekommen und ich werde nichts beantragen. Entweder, das ist so, bei 100.000 gibt es was, aber nicht bei 100.000 darfst du bitte, bitte machen. Ist nicht mein Ding, ist nicht meine Welt. Habe ich nie gemacht, werde ich nie machen. Bringt mir nichts. So, kommen wir mal zum anderen Thema. KR00K. Das ist eine Sicherheitslücke in WLAN-Chips. Und zwar das Sicherheitsunternehmen ESET hat WLAN-Chips überprüft und hat bei den Herstellern der Chips von Broadcom und Cypress eine kritische Sicherheitslücke entdeckt. Über diese Sicherheitslücke können Angreifer in das WLAN eindringen. So, erstmal, wie geht es überhaupt? Also es gibt Algorithmen, die dafür sorgen, wenn die WLAN-Verbindung schwach wird oder abreißt oder so etwas, dass dann versucht wird, die wieder aufzubauen, so schnell wie möglich und so weiter. Und genau da, an dieser Stelle, setzt man nun an. Man müsste, um diese Lücke auszunutzen, in der Lage sein, ein relativ komplexes Datenpaket in dem Moment, man muss also auch in der Funkreichweite des betroffenen Gerätes sein, welches die Chips hat mit der Lücke, muss das da eingespeist werden. Und dann kann man die Verschlüsselung, die BPA-2-Verschlüsselung zum Teil entschlüsseln und damit den Datenverkehr mitlesen. Und dann hat man quasi ein Tor, um später auch da eindringen zu können. Betroffen von dieser Sicherheitslücke mit diesen Chips von Broadcom und Cypress ist Amazon, Google, Apple. Es sind aber auch WLAN-Router, zum Beispiel von Asus, betroffen. So, hört sich jetzt ganz, ganz schlimm an, weil 1 Milliarde Geräte mit diesen Chips ausgestattet sind. Aber die Bedrohungslage als solche, Weiß nicht. Muss man, glaube ich, nicht darüber nachdenken. Also erstmal muss es in Funkreichweite sein. Dann muss man ein Gerät haben, welches gerade so an der Verbindungsgrenze mit dem Sicherheitslückengerät ist, damit die beiden versuchen, eine Verbindung wiederherzustellen oder sowas. Und dann muss man in dem Moment natürlich auch eingreifen können. Das ist also auch dieses Eingreifen, das ist eine relativ komplexe Geschichte. Man muss manipulierte Datenpakete zu einem bestimmten Zeitpunkt in diesen Datenverkehr, in diesen Wiederaufbau einschleusen können. Es ist also so viel Abhängigkeiten, dass man im Grunde genommen sagen kann, es ist fast unwahrscheinlich, dass diese Lücke genutzt werden kann. Gut, mit viel Aufwand, und wenn ich wirklich etwas will, kann ich versuchen, diese Lücke auszunutzen, ganz gezielt. Dazu kommt aber, dass diese Lücke schon seit vergangenem Jahr bekannt ist und dass die Forscher von der ESET zuerst einmal die Chiphersteller informiert haben und dann erst später die Pressemitteilung herausgegeben haben. Zum Beispiel diese Amazon Echo Quasselbüchsen sowas, die sind davon genauso betroffen wie diese Kindle E-Book Reader oder wie die heißen. Und Samsung Smartphones und Xiaomi, richtig, Omi heißen die Dinger, Chips haben diese Sicherheitslücken. Also es gibt sie in vielen, vielen Bereichen. Die meisten haben reagiert und haben in der Regel unbemerkt ein Update verteilt, mit dem diese Lücke geschlossen werden kann. Wo also der Aufbau und das Halten einer schwachen Verbindung überarbeitet worden ist. Es wird ein bisschen viel darüber geredet, über eine Lücke, die man praktisch nur mit sehr hohem Wissenaufwand und mit vielen Zufälligkeiten ausnutzen könnte. Gut, 1 Milliarde Geräte ist wahnsinnig viel, und Namen wie Google und Apple, dass die gefährdet sind, und Amazon, das ist natürlich auch eine Nummer, aber hier kann man natürlich etwas schreiben über einen Fall, der nie eintreten wird und der mittlerweile auch behoben ist. Also wenn Sie etwas hören von der KR00K, das Ding ist durch. Entweder Ihr Gerät hat bereits ein Update, und wenn nicht, naja, dann wird es das Update bald bekommen, aber irgendjemand ausnutzen kann es in aller Regel nicht. Bei den iOS-Geräten ist schon Ende Oktober der Patch ausgeliefert worden. Mit iOS 13.2 gibt es diese Probleme nicht mehr. Auch Mac-Rechner, die werden oft genug dann an Pranger gestellt. Auch da ist die Lücke geschlossen. Also entspannen und nicht jedem, der versuchen will, uns die Technik schlecht zu reden, hinterherlaufen. Unsere Elektrifizierung ist ja nicht mehr aufzuhalten. Ein großes Problem, auch wenn dieses Jahr wieder die Windenergie zu weit mehr als 50% zum gesamten Stromverbrauch in Deutschland beigetragen hat. Nee, nicht zum Verbrauch, sondern zur Bereitstellung für den Verbrauch. Werden aber auch wieder Zeiten kommen, wo eben nicht mehr so viel Energie da ist. In den Zeiten, wo wir viel Energie bekommen, haben wir dann zu viel, dass wir die verschenken müssen irgendwo anders hin oder irgendwo hinlaufen lassen. Und aufgrund unserer Förderpolitik bekommen die Betreiber auch für Strom, den keiner haben will, dennoch Geld. Und das macht unsere Stromrechnung eigentlich so unattraktiv. Gut. Wir wissen alle, Strom kann man in Akkus speichern. Akkutechnologie hat eine Menge Verluste, ist nicht ganz unproblematisch wegen verschiedener Materialien, die dafür verwendet werden. Es gibt viele Forschungsbereiche und sowas, aber die haben ja auch eine Selbstentladung von 3-5% pro Monat bei den gebräuchlichen Technologien, und man kann sie auch nur dann als Kurzzeitspeicher verwenden. Dazu kommen noch Ladeverluste und so weiter und so weiter. einen anderen Weg sind schwedische Forscher der Chalmers University of Technology gegangen. Und die wandeln Sonnenenergie direkt um in, naja, was kann man da sagen? Die speichern Sonnenenergie direkt. Wie das denn nun gespeichert wird, ist ganz, ja, gar nicht mal so eindeutig. Also die haben Folgendes gemacht. Die haben eine Verbindung aus Stickstoff, Kohlenstoff und Wasserstoff entwickelt. Das ist dann eine flüssige Lösung. Und diese flüssige Lösung, diese Moleküle, aus denen die bestehen, die haben also Moleküle zusammengebastelt, wird der Sonnenstrahlung ausgesetzt. So. Dabei wird das Sonnenlicht absorbiert und dabei ändern sich die Bindungen zwischen den Atomen dieser Moleküle und es wird in ein energiereiches Isomer verwandelt. So, und damit diese Verwandlung nutzt Energie. Jetzt haben wir also erstmal ein Isomer gemacht aus diesem flüssigen Kram da. So, diese Isomere, die kann man dann einfach, auf Deutsch gesagt, in die Ecke legen. Man kann die bei Raumtemperatur einfach rumliegen lassen. Man muss die nicht kühlen, man muss die nicht heizen, man muss die nicht isolieren, gar nichts. So, das muss auch noch nicht mal flüssig sein, sondern man hat auch schon mit festen Materialien gearbeitet auf dieser Basis. Und dann kann man die in diesem Molekül, in diesem Polymer gespeicherte Energie mit Hilfe eines Katalysators wieder aktivieren. Das Speichermolekül, das wird dann dabei wieder zurückversetzt in seinen Ursprungszustand, bevor es also Sonneneinstrahlung aufgenommen hat, und gibt diese Energie wieder ab. So wie es im Moment aussieht, kann dieser Prozess beliebig oft wiederholt werden, ohne dass sich diese Moleküle, diese Flüssigkeit in irgendeiner Art verändern. Es gibt also unendlich viele Lade- und Entladezyklen und die freigesetzte Wärme, beim Freisetzen entstehen etwa 63 Grad Celsius. Und damit kann man zum Beispiel zu Hause natürlich Wasser erhitzen, direkt erstmal. Man kann das Haus heizen und könnte ein vollständig emissionsfreies Haus damit bauen. Und ja gut, die sind nicht die einzigen, die an solchen Sachen forschen, aber die sind im Moment wohl am weitesten und haben das mittlerweile vorgestellt. Ein ähnliches System wird zum Beispiel auch in Göteborg an der Massachusetts Institute of Technology, MIT, entwickelt, wo man Plastikpolymere, Bezeichnung ist AZOPMA, als Speichermedium verwendet. Damit will man dann eben auch schwankende Sonneneinstrahlung, da wo man auf Sonneneinstrahlung ausgerichtet ist, ausgleichen. Die wollen im nächsten Entwicklungsschritt, die Göteborger jetzt, eine Abgabetemperatur von 110 Grad Celsius erreichen. Das würde bedeuten, dass wir im Grunde genommen damit Dampfmaschinen antreiben könnten. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Aber man kann die Wärme auch direkt nutzen. Wenn wir uns das vorstellen, sowas im Auto, irgendwo im Autodach hat man solche Polymere, Sonne knallt da drauf, alles wunderschön, dann am nächsten Tag ist es kalt und das gibt die Wärme wieder ab an das Fahrzeug über Lüftung und so weiter. Man braucht dafür keinen Batteriestrom, das ist ja ein Problem bei Elektroautos. Wenn man da heizen will, dann verheizt man eigentlich die Kilometer, die man normalerweise fahren könnte. Das wäre dann hier vollkommen unabhängig davon. Man könnte damit auch auf verschiedene Art und Weise elektrische Energie erzeugen, auch wenn da die Wirkungsgrade zum Teil zu schlecht sind. Denn es ist gar nicht so einfach, aus Wärme Strom zu erzeugen. Wir gehen ja selbst bei Atomkraftwerken immer den Weg über die alte Dampfmaschine von James Watt. Gut, nicht mit dem Kolben, sondern es sind Turbinen. Aber auch hier erhitzt man ja Wasser Wasserdampf und treibt mit diesem Wasserdampf dann Turbinen an. Wir haben noch keinen direkten Weg. Wenn es hier noch eine Möglichkeit gäbe, aus diesen Polymeren, die hier mit Energie, mit Sonnenenergie angereichert sind, direkt elektrischen Strom zu erzeugen, dann wären wir natürlich in einer ganz, ganz anderen Welt. Dann könnten wir überall da, wo die Sonne scheint, den Sonnenschein einfangen, wie in einer Kiste. Und wenn wir ihn dann brauchen, zumindest die Wärme des Sonnenscheins, machen wir einfach den Deckel von der Kiste auf und wutsch, schon geht es wieder. Ich wollte eigentlich nur mal sagen, wenn man mal so über den Tellerrand hinausguckt und mal so guckt, was da weltweit geforscht wird, da sind Ideen dabei und diese Idee ist ja in der Praxis schon erprobt, beziehungsweise im Labor schon erprobt. Da muss man jetzt nur noch warten, wann wird es denn eine Umsetzung geben, dass man auch eine technische Nutzung daraus ziehen kann. Das dauert dann natürlich immer noch. Das kann ja auch noch Jahre dauern. Aber Ideen sind da. Möglichkeiten werden erkannt, was man machen kann. Und Sonne in Kiste, Klappe zu, will ich es wieder warm haben, Klappe auf. Ist eine schöne, sehr schöne Sache. Energiebedarf, waren wir ja gerade dabei. CO2-Emissionen. Das sind ja nicht nur unsere Autos und Heizungen und so etwas, die irgendwas machen, sondern wir haben ja auch in vielen anderen Bereichen, wo wir Strom brauchen, wo über CO2-Emissionen, die parallel zur Stromerzeugung verursacht wird. Haben Sie schon mal überlegt, wenn Sie im Internet sind, was das an Strom kostet, was das an Energie kostet? Man geht davon aus, dass über 90% aller erzeugten Daten, die Strom verbrauchen bei der Erzeugung oder Speicherung, dass die gar nicht genutzt werden. Und weltweiter Stromverbrauch haben wir bereits 2%, was für Serverfarmen benutzt wird. Und man geht davon aus, bei dem momentanen Wachstum, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft 8-10% des weltweiten Energieverbrauchs nur für unseren Datenkrempel brauchen. Wie viel Rechenzentrum wir überhaupt weltweit haben und wie viel Energie die verbrauchen, kann man nur schätzen. Also man geht davon aus, dass etwa 200 Milliarden Kilowattstunden, vielleicht auch 500 Milliarden Kilowattstunden sind, die dafür verbraucht werden. Und wenn wir das jetzt umrechnen, wie viel CO2-Emissionen da dran hängen, dann ist das in etwa so viel, wie die gesamte Flugbranche mit all ihren Flugzeugen an CO2-Emissionen produziert. So, die Rechenzentren werden immer größer, immer mehr, immer leistungsfähiger, immer energiefressender und auch die Datenübertragung durch Streaming. Wann gab es denn so etwas? Vor 10 Jahren war noch gar nicht dran zu denken, dass wir Videos live im Internet ansehen können. Videotelefonie, soziale Netzwerke, Blockchain und was weiß ich nicht alles. All das verbraucht Strom. Die KI, dann Internet der Sachen, also IoT und so weiter, autonome Fahrzeuge und alles, was so dazukommt, die brauchen Kommunikation, die brauchen Daten, die brauchen Datenbänke, die brauchen was weiß ich was. Die Internationale Data Corporation hat 2018 bereits geschätzt, dass 33 Zettabyte, also ein Zettabyte, das sind 1 Billion Gigabyte an Daten vorhanden waren. Und dann haben sie hochgerechnet, dass bis 2025 aus diesen 33 Zettabyte etwa 175 Zettabyte kommen können. Also Faktor 5. 2,5 Quintillionen werden jeden Tag weltweit an Daten produziert. Quintillion kann man so nicht mehr ausdrücken. Ein Quintillion sind 10 hoch 30, also 30 Nullen an der 1. Allein in Deutschland gibt es mehr als 50.000 Rechenzentren. Und zwar basiert das auf dem Jahr 2018. 14 Milliarden Kilowattstunden haben die an Strom verbraucht. Das sind 2,7% des Stromverbrauchs in Deutschland. Bis 2030 geht man davon aus, dass sie um mehr als 50% erhöhen könnte. 50% von 2,7 natürlich. Wenn wir jetzt überlegen, dass diese ganzen Geräte natürlich auch noch hergestellt werden müssen, die ganzen Computer, die ganzen Serverfarmen, die komplette Infrastruktur und dass die Herstellung der Geräte natürlich auch noch Energiekosten verursacht und CO2 und der Transport und stehen ja nicht im Freien, das müssen ja dann Gebäude sein und so weiter. Das ist eigentlich so extrem geworden, dass Datenverarbeitung einen so großen Einfluss auf unseren Energiebedarf hat und auf den CO2-Ausstoß. Das haben wir uns vor 20 Jahren nicht träumen lassen. Man geht davon aus, dass 94% aller produzierten Daten nicht genutzt werden. Google ist ja nun das weltweit größte Datenzentrum. Das haben die da in Henderson in Las Vegas. Die brauchen 350 Megawatt und bekommen von einer Solaranlage schon 280 Megawatt. Und damit schieben die Leistung in Batteriespeicher, also Akkus, und den Rest müssen sie natürlich dazu kaufen. Die Gemini-Solarfarmen, die bedecken im Moment 30 Quadratkilometer. Die soll dann 690 Megawatt produzieren und mit dem Speicher von 380 Megawatt mit Lithium-Ionen-Batterien ausgerüstet werden. Also hier tut man etwas und Google tut hier auch etwas, ob man sie mag oder nicht, aber Umweltbewusstsein leben die in weiten Bereichen. Und jetzt müssen wir auf ein anderes Thema kommen. Da habe ich aber schon vor 10 Jahren und vor 20 Jahren davor gewarnt, diese ganze E-Mail-Scheiß. Wenn ich sehe, was da so an Spam jeden Tag kommt, egal was und mit welchen schwachsinnigen Titeln, die versuchen, meine Filter da zu umgehen und wie dämlich das alles ist. Von diesen E-Mails, da werden 99% überhaupt nicht genutzt. Die sind einfach nur Datenmüll, der durch die Welt geschickt wird. Ich glaube, es gibt gar keine Messung, wie viele dieser E-Mail-Spam-Nachrichten tatsächlich zu irgendeinem Erfolg führen. Nach Mike Berners-Lee hat wohl eine normale E-Mail eine CO2-Emission von 0,3 Gramm. Und mit Anhängen kann es auch schon mal bis zu 50 Gramm werden. Man muss darüber nachdenken. Ich versende eine E-Mail mit vielen Anhängen, Bildern oder Ähnlichem und verursache damit 50 Gramm CO2-Emissionen. Gut, ist nicht viel gegenüber einem Auto, aber es gibt ja auch viel mehr E-Mails als Autos. Und in den USA hat die britische Firma OVO Energy gesagt, man könnte mit den unnötigen E-Mails, wenn man die wegnehmen könnte aus dem Netz, 16.433 Tonnen CO2-Emissionen jährlich einsparen. Gut, nur mal so, also das entspricht dann etwa 81.000 Flügen von London nach Madrid. Das ist etwa vergleichbar. Was ich dir mal sagen will, darüber, wo wir nie darüber nachdenken, wir schicken irgendjemand mal schnell eine E-Mail oder WhatsApp oder irgendwas anderes, produzieren damit aber CO2-Emissionen, weil das Strom benötigt, der Strom kommt irgendwo her, er wird irgendwo erzeugt. So, und das meiste ist Nonsens, Unsinn und Quatsch. Wenn jemand mit dem Auto durch die Gegend fährt, um Spaß zu haben, dann ist das heute schon fast ein bisschen anrüchig, weil er ja CO2 produziert, weil er ja die Umwelt belastet. Wenn wir aber sinnlose Mails und Nachrichten verschicken, sollte das vielleicht genauso anrüchig sein. Da sollten wir uns überlegen, sollen wir tatsächlich irgendetwas einfach in die Gegend schicken, nur weil wir etwas in die Gegend schicken sollen, oder sollten wir das irgendwo reduzieren? Und vor allen Dingen sollten wir die Provider weltweit auffordern, dafür zu sorgen, dass Spam nicht mehr über unsere Netze geschickt wird und damit unnötig, unsinnig Energie verbraucht wird. Oder die Spammer müssten pro dieser Werbe-E-Mails, die sie ja eigentlich verschicken, einen bestimmten Betrag zahlen. Es würde ja reichen, da 0,1 Cent oder sowas, da hätten die gleich Millionen an der Backe und würden ihren Scheiß möglicherweise bald einstellen. USB-Ladegeräte. Ich meine, das war ja mal eine gute Sache, hat die EU eingeführt und da gab es dann Memorandum of Understanding, irgend sowas. Das ist 2014 ausgelaufen und das hat eine freiwillige Verpflichtung vieler Hersteller beinhaltet. Die haben sich dann auch daran gehalten, an Micro-USB und so weiter. Aber die Technik ist weitergegangen und dieses Memorandum, dieses MOU zwischen EU und Smartphone-Herstellern wurde dann auch, nachdem es ausgelaufen war, nicht mehr eingehalten. Auch Apple, die mit im Boot waren, die hatten noch viele Geräte mit Rundstecker oder Mini-USB-Buchsen und es ging eigentlich dann los in Richtung Micro-USB. So, aber Micro-USB-Buchsen, die sind nur für 1,5 Ampere ausgelegt. Das sind diese winzig Dinger da, die oft genug einen Wackelkontakt haben. Und für USB 3.0 gab es zu wenig Kontakte da drin. Das war aber notwendig für schnellere Datenübertragung. So, und viele Hersteller sahen jetzt das Problem. Sie wollten mehr, schneller laden, mehr Daten übertragen und so weiter. Und dann ging das Theater wieder los. Jeder hat seine eigene Suppe gekocht. Man hat Inkompatibilitäten geschaffen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt eine Schnellladefunktion haben wollen und das Netzteil, was Sie haben, nur 5 Volt liefert, dann geht das nicht. Man nimmt dann andere Netzteile und dann handelt im Grunde genommen das Netzteil und das Endgerät miteinander aus, mit welcher Spannung es betrieben werden soll. Das geht bis zu 20 Volt. Diese USB-PD ist für 100 Watt ausgelegt. Das heißt also, die Leitungen in den Kabeln, die müssen auch 20 Volt und 5 Ampere vertragen können. Dafür müssen spezielle Kabel her. In diesen Kabeln sind dann kleine Chips. Und diese kleinen Chips, die sagen dem Netzteil jetzt, was es schicken darf, damit das Kabel nicht durchbrennt. Wir wissen alle, Fälscher sind im Internet gang und gäbe. Und wenn man dann billige Kabel, gefälschte Kabel benutzt, die dem Netzteil irgendetwas vorlügen oder gar nichts sagen, da kann es ganz schnell zu Problemen und zum Brand kommen. Diese USB-PD 3.0-Funktion, Programmable Power Supply, PPS, da kann sich die Akkuladeschaltung im Telefon ziemlich einfach darstellen. Denn das Netzteil passt dann je nach Ladezustand die Spannung und die Strombegrenzung an. Das heißt also, hier muss also nicht mehr das Endgerät sagen, okay, ich bekomme so und so viel und jetzt mache ich daraus so und passe auf, dass der Akku geladen, aber nicht überladen wird und so weiter, sondern das wird ins Netzteil ausgelagert. Apple hat mit Lightning ab 2012 war das, glaube ich, die Micro-USB-Probleme rausgeschmissen und hat einen sicheren und einen verdrehsicheren kompakten Stecker für höhere Ströme gebracht, der mehr Kontakte hat. Die Industrievereinigung USB, USB-IF, die hat die USB-Spezifikationen verarbeitet und hat 2014, also 2 Jahre nach Apple Lightning, etwas Ähnliches gebracht, und zwar den USB-Typ-C-Stecker. Der hat sich ziemlich schnell verbreitet, hat ja auch den großen Vorteil, dass er nicht verdreht eingesteckt werden kann, weil man ihn in beide Richtungen sowieso einstecken kann. Sogar Apple hat USB-C genutzt, allerdings nicht beim iPhone, sondern beim iPad Pro, soviel ich weiß, und beim MacBooks auch. So, und jetzt hat man dann wieder neue Mätzchen, möchte ich mal sagen. Apple hat inkompatibles Zubehör, Geräteschäden und ähnlichen Kram gehabt. Kabel mit MFI-Logo wurden vom Verkauf durch Apple erstmal überprüft und so weiter. Apple hat allerdings damit auch die Preise hochgetrieben, indem sie inkompatibel waren zu anderen Sachen. Ein Apple Lightning HDMI-Adapter, ich habe ihn mal gesehen, für knapp 50 Euro. Obwohl ein USB-C-HDMI-Adapter für deutlich weniger als 20 zu kaufen ist. Dann gibt es die USB-Typ-C-Authentifikation, USB-C-Out genannt, mit der sich USB-C-Netzteile über kryptografische Zertifikate ausweisen können. Also ein Smartphone oder Notebook kann hier mit einem solchen Netzteil schnell geladen werden. Gut, das ist eigentlich abgeguckt auch wiederum bei Apple, weil in den Lightning-Adaptern diese Technologie schon drin war und auch die Chips. Aber USB-C-Out, kennen Sie das? Gibt es gar nicht. Ist einfach nicht angenommen worden vom Markt. Aber es gibt ja immer noch den Traum, dass man ein Netzteil für alles verwenden kann. Und da die Technik so weit ist, dass das Netzteil sich auf den Endverbraucher einstellen kann, wenn der ihm sagt, pass auf, so und so, und das Kabel sagt, okay, bei mir kannst du so viel drüber schieben, das mache ich locker mit. Ja, dann ist es ja eigentlich an der Zeit, dass man jetzt wirklich etwas macht, was dem Stand der Technik angemessen ist. So, und jetzt gibt es also neue politische Entscheidungsfindungen, dass man versucht, die in der EU per Gesetzgeber eine USB-C-Pflicht einzuführen und die immer mal wieder zu überprüfen, ob sie denn auch eingehalten wird oder ob man eventuell den Standard irgendwo anpassen muss, dass man also sagt, pass auf, so und so. Das EU-Parlament will also im Grunde genommen die Hersteller von Endgeräten dazu verpflichten, USB-C-Ladebuchsen einzubauen und man will damit die Flut der Netzgeräte, ich habe auch bestimmt 100 oder sowas und habe auch bestimmt schon 100 entsorgt, reduzieren. Dass man ein Endgerät künftig ohne Netzteil kauft und man vorhandene Netzteile dafür verwenden kann. Und wenn man keins hat, dann kauft man sich eben eins dazu. Das ist ja eigentlich auch kein Problem. So, und das soll eben bis Mitte 2020 als verpflichtende Regelung verabschiedet werden. Dabei geht es erstmal um die einheitliche Ladebuchse, die Technologie in den Netzteilen, schnellladefähig und Kommunikation mit dem Endgerät und dem Kabel. Das ist da nicht festgeschrieben. Also es sieht so aus, als würde hier wieder zu kurz gesprungen, anstatt sich mit der Technik zusammenzusetzen und zu sagen, hier, was könnt ihr alle gleich. Was ist der Wunsch und was machen wir? Naja, es soll weniger Elektroschrott geben. Das ist ja schon mal gut. Aber ob es dann wirklich im Endeffekt besser wird oder ob man sich damit selbst am Bein stellt und die Technologie hemmt, das wird erst die Zukunft zeigen. So, damit bin ich für heute fertig. Denkt nur daran, das, was ihr heute hören könnt am Montagabend, und das ist jetzt schon über 2 Wochen alt, aber das nächste Mal werde ich wahrscheinlich wieder zeitnäher produzieren können und auch aktuell auf die Sachen eingehen können. Ich bin ja mal gespannt, wie diese 2 Wochen die Welt verändern, ob das, was ich jetzt und hier gesagt habe, dann vielleicht schon zumindest zum Teil überholt ist, mehr oder weniger. So, bitte schaut nochmal in den Shop hinein, CC2 TV Shop, der von Thomas Ritter betrieben wird. Und da gibt es immer noch Osterpakete, jedenfalls heute vor 2 Wochen. Und ich hoffe, die sind auch noch da. Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ich hoffe, dass ich in der Zwischenzeit, bis ihr das hier hören könnt, die nächsten Videos schon aufgenommen habe. Es geht dabei um das, was ich vergangenen Monat schon angekündigt habe, da war ich ein bisschen zu vorschnell, um Kommunikation, die auf große Entfernung mit geringen Leistungen durchgeführt werden kann, die so weit unterhalb des Rauschens ist, dass das menschliche Ohr gar nichts mehr hört, dass wir mal darauf gucken, was geht da. Und es gibt ganz erstaunliche Ergebnisse. Und ob diese Kommunikation irgendwann auch mal in kommerzielle Geräte Einzug hält, im Moment ist es in der Hauptsache, nicht nur, aber in der Hauptsache, nur im Amateurfunkbereich so, aber das sehen wir mal. Es kommen also interessante Experimente auf uns zu und ich hoffe auch, dass Sie sich für solche Technologien interessieren, denn es ist schon irre, was Technik heute leistet, dass Technik heute viel besser ist als das, was der Mensch hören oder sehen kann. So, das war's für heute. Jetzt muss das hier noch geschnitten werden, bevor ich abreise. Und ich hoffe, wenn Sie das hören können, bin ich wieder gesund zurück. Das war's. Ich tue den Daumen nach oben, sage immer ein Bit übrig behalten und Verstand und wascht euch die Pfoten verdammt nochmal, wenn ihr irgendwas angefasst habt. Bis dann und tschüss.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.